Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Die zweite Bundesliga kennt nach der Winterpause quasi ja kein Halten. Es geht sofort weiter und damit steht natürlich auch der nächste Gegner des 1. FC Nürnberg bereits vor der Tür und das ist Union Berlin. Und damit herzlich willkommen zum neuen Gegnergespräch hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Union Berlin ist wie gesagt der nächste Gegner und deswegen freue ich mich, Sebastian vom Textilvergehen hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Sebastian und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Ja, ich glaube, man muss dich auch nicht näher vorstellen. Ich denke, das halbe Internet kennt dich oder zumindest die Twitter-Filterblase kennt dich. @saumselig ist dein Twitter-Handle. Wer ihm noch nicht folgt, sollte es tun. Und wer das Textilvergehen noch nicht gehört hat, sollte das auch tun. Wir wollen aber wenig Werbung oder nicht weiter Werbung machen, sondern über Union Berlin sprechen. Und lass uns vielleicht ganz kurz über das Spiel am gestrigen Abend, am Dienstagabend sprechen. 2:2 gegen Kiel ging es aus in Kiel nach 2:0 Rückstand. Angesichts der Tabellensituation sicherlich nicht das Optimalergebnis, aber zumindest eins, das Schlimmeres verhindert hat.
Ja, das würde ich glatt so unterstreichen. Wer jetzt gehofft hat, irgendwie große Erkenntnisse aus dem Spiel mitnehmen zu können über Union und wie sie jetzt wirklich spielen wollen, wird sich ein bisschen getäuscht sehen. Das war in Ansätzen zu erkennen, aber so richtig eine Antwort, wie Union jetzt die restliche Rückrunde angehen möchte und was da für die Gegner auf sie zukommt, das wird man nicht bekommen haben gestern. Das war teilweise fahrlässig, was man defensiv angeboten hat und nach vorne war es teilweise noch harmlos und dann hat man es aber trotzdem gedreht bekommen, weil das ist eine Qualität von Union in dieser Saison, man nicht viele Chancen braucht, um Tore zu machen.
Ja, nicht viele Chancen, um Tore zu machen. Es ist ja durchaus so, dass Union eine der offensiv stärkeren Mannschaften in der zweiten Liga ist. Jetzt ist es letzten Endes so, dass, wenn man mal so ein bisschen die Gesamtsaison betrachtet, es lange, lange Zeit sehr gut lief, auch vom Tabellenplatz her. Zwischenzeitlich wart ihr ja sogar Dritter vor Nürnberg. Und dann gab es so ein bisschen diesen Bruch, und der dann letzten Endes auch in der Entlassung von Jens Keller gipfelte oder mündete, wobei danach die Ergebnisse jetzt nicht wirklich besser wurden. Was hat letzten Endes dazu geführt, dass man irgendwann den Anschluss nach oben so ein Stück weit verloren hat?
Ich glaube, es gibt da zwei Erzählungen. Die eine Erzählung ist die, die Medien auch verbreiten, also vor allem Medien, die halt auch nicht in Berlin sind, die halt sagen, okay, total chaotisch, der entlässt ein Club auf dem 4. Platz irgendwie seinen Trainer und verliert dann noch, was für Trottel, um es mal kurz zur Runde zu brechen. Die Erzählung, die der Club, also Union, da rausbringt, ist ein bisschen anders. Die sagt halt, hey, wir hatten eigentlich vor, im Sommer zum aggressiven Gegenpressing, mit dem Union ja einigermaßen erfolgreich war in der vergangenen Saison, noch ein zweites Spielsystem irgendwie zu integrieren oder einen Plan B. Das ist nicht gelungen und wir hatten eine Schwächephase am Anfang der Saison, als Union nach 2 Siegen 5 Spiele nicht gewonnen hatte und dann war das jetzt quasi die zweite längere Durststrecke und sah halt wieder nicht so aus, als ob da irgendwie ein Weg rausgefunden wird. Und es war offensichtlich tatsächlich auch ein Problem. Das haben wir auch bei unserem Podcast gesagt. Ballbesitzspiel war nicht drin, das war nicht vorgesehen in dem Plan. Und das führte halt dazu, dass Union auch viele Führungen, sind ja auch sehr häufig in Führung gegangen, dann verspielt haben, weil sie halt den Ball nicht in den eigenen Reihen halten konnten, das Spiel nicht beruhigen konnten und der Ball so hin und her geflippert ist, sodass sie im Prinzip ständig unter Druck und unter Anspannung standen. Und die zweite Sache, die der Club noch dazu erzählt, ist, wenn man halt sich auch das Ende der letzten Saison ansieht, war das ja schon ähnlich, dass man da war die Erzählung der Medien, denen ist so die Luft ausgegangen, die Erzählung des Clubs ist halt, dass da die Plan B gefehlt hat und man da 8 eher nicht erfolgreiche Spiele zum Ende der Saison hatte.
Okay, interessante Art und Weise auf jeden Fall oder eine interessante Erkenntnis, die halt, du hast das gesagt, ja, wenn man nicht in Berlin beheimatet ist, nicht unbedingt so wahrgenommen wurde. Ja, wie verlief denn die Saison jetzt aus Fansicht? Du hast gesagt, es ging sehr gut los. Man hat Holstein Kiel ja am Anfang dann in einem wirklich furiosen Spiel 4:3 am zweiten Spieltag geschlagen. Dann kam diese Durststrecke, dann kam aber eben auch wieder 4 Siege hintereinander, als man sich oben rangearbeitet hat, 6 Spiele ohne Niederlage sogar. Und dann eben dieser Bruch. Ja, wie verlief die Saison aus Fansicht?
Ach, die ist ganz schön anstrengend, auch wenn das natürlich auf einem anderen Niveau ist, als anstrengend sonst bei Union definiert wurde. Also es geht jetzt nicht irgendwie gegen Abstieg oder um die Existenz des Vereins unbedingt, aber es ist halt anstrengend im Sinne von, es ist wirklich super anstrengend, sich Union-Spiele anzuschauen. Das ist nicht so irgendwie, dass man halt eine Führung runterspielen kann, dass man, wenn man weiß, dass man in Führung geht, dass man weiß, man wird das Spiel sehr wahrscheinlich nicht verlieren, das ganz im Gegenteil. Und das macht es halt zu so einer Achterbahnfahrt. Und das angesprochene Hinspiel gegen Holstein Kiel ist ein super Beispiel dafür. Da stand zur Halbzeit 3:3. Ja? Und es war, ich habe gedacht, ich sterbe, als ich da im Stadion war. Es war so ein Freakspiel, was ich sonst immer nur gegen Nürnberg kenne. Und plötzlich kommt das halt mit Kiel, stellt sich einem im Nachhinein raus, war eigentlich ganz gut, da 4:3 gegen Kiel gewonnen zu haben. Und jetzt mit Unentschieden gegen Kiel sind wir vielleicht eine der wenigen Mannschaften, die vielleicht mit einer positiven Punktebilanz aus diesen Duellen gegen Kiel rausgehen, was angesichts deren Spielstärke schon okay ist. Aber insgesamt angesichts der individuellen Qualität des Kaders von Union und auch den massiven finanziellen Aufwand, das darf man auch nicht vergessen, den Union da reinsteckt, ist das, was da rauskommt und was da auf dem Platz präsentiert wird, nicht das. Also es ist unter den Erwartungen, also unter den Erwartungen des Vereins, ist aber auch unter den Erwartungen von Fans, die zwar damit klarkommen würden im großen Teil, sorry, die zwar damit klarkommen würden, wenn Union jetzt nicht um den Aufstieg spielt, die aber halt irgendwie eine bestimmte Art von Spiel oder Einsatz auf dem Platz sehen wollen und es halt nicht verstehen können, dass dann halt da die Spielkontrolle so aus der Hand gegeben wird. Was aber das System war unter Jens Keller, und das ist auch okay, der halt gesagt hat, hier Gegenpressing, wir holen uns den Ball und haben dann nicht mehr viele Meter bis zum Tor. Das war schon auch Spielstil unter Keller, führte aber jetzt so im Endeffekt dann dazu auch mit der Verpflichtung von Sebastian Polter im letzten Januar, also vor einem Jahr, dass man da halt einen sehr großen Zielspieler hat, der so ein bisschen auch. Dann ist es halt eine leichte Versuchung für Spieler, um sich selbst aus Pressing zu befreien, dann den langen Ball auf Sebastian Polter zu spielen. Und dann flog der Ball, so in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, immer so hin und her übers Mittelfeld, weil gleichzeitig halt die Gegner irgendwann halt gecheckt haben, okay, Union steht hoch, vor allem die Außenverteidiger stehen hoch, dann spielen wir einen langen Ball hinter die Außenverteidiger und hoffen, dass dann irgendein Innenverteidiger rausrücken muss, die bei Union jetzt nicht die allerschnellsten sind, um dann halt das zu überspielen und die Unordnung zu nutzen, um Tor zu schießen. Und das war halt ein sehr gutes Rezept, leider. Und das war aber auch das erste Gegentor gestern, war aber kein langer Ball im Sinne von hoch und lang, der war halt flach gespielt von Kiel, aber trotzdem war gestern wieder genauso ein Gegentor gefallen. Also falls ihr ein Rezept braucht, das wäre es vielleicht.
Ja, jetzt habe ich gefühlt 20 Fragen. Mal gucken, ob wir noch dazu kommen oder ob wir dazu kommen, alle abzuarbeiten. Es erinnert mich auf jeden Fall, was du gerade erzählst von der Art und Weise zu spielen, erinnert es mich so ein bisschen an den ersten FC Nürnberg unter René Weiler. War auch immer hochpressen, im Zweifelsfall einfach erstmal lang nach vorne schlagen und dann auf die zweiten Bälle gehen. Das funktioniert eben eine Weile, aber das ist relativ schnell durchschaubar und auf jeden Fall ja nicht unbedingt das, was man dann als Fan dauerhaft gerne sehen möchte. Du hast die Innenverteidiger angesprochen, fangen wir vielleicht damit an. Ich habe mir vorhin mal angeschaut, wie denn so eigentlich die Transferaktivitäten im Sommer nochmal waren und wie es denn dann vielleicht auch mit Verletzungen ausgesehen hat. Mag mich jetzt täuschen, aber wenn man auf transfermarkt.de halt nachschaut, ist es durchaus so, dass bei den Innenverteidigern bei euch so ein bisschen die Seuche zu herrschen scheint.
Ja, das ist so die Achillesferse im Moment tatsächlich. Also gar nicht so im Sommer, da sah es eigentlich noch ganz gut aus. Man hatte Roberto Puntschitz abgeben müssen, also der hatte den Vertrag bei Union nicht verlängert. Der hat sich nicht so gewertschätzt gefühlt, fand ich leider, und wollte dann nicht mehr bei Union bleiben, ist zurück nach Kroatien gegangen. Ich fand den toll. Und Toni Leistner wollte nach England wechseln, hatte Angebot. Und Union hat gesagt, nö, 3,5 Millionen Ablöse ist uns zu wenig. Und das muss man als Zweitligist erstmal machen, ja, so eine Ablöse zu abzulehnen. Nee, du hast hier noch Vertrag bis 2018 und wir wollen mit dir aufsteigen. So. Und das war so das. Dann hatte man Marc Torrejon von Freiburg, der aber im Vorjahr, also in der Vorsaison verletzt war, viel verpflichtet. Aber einen erfahrenen Innenverteidiger. Dazu hatte man Fabian Schönheim, den man schon ewig hat, der aber schon seit 2,5 Jahren quasi viele Verletzungen mit sich rumschleppt und jetzt auch wieder verletzt ist. Bis es also Saison aus für ihn jetzt schon wieder. Und hatte aus Österreich dazu noch Christoph Schösswinter verpflichtet, der zweimal zum Einsatz kam und mittlerweile überhaupt keine Alternative mehr ist. Selbst wenn halt alle Innenverteidiger verletzt sind, wird er dann auch nicht eingesetzt. Dann kommt halt eher irgendein Allround-Defensivspieler, der dann Innenverteidiger spielen soll. Ja, und insofern gibt es jetzt nur zwei nominelle Innenverteidiger, die spielen gerade, Toni Leisner und Marc Torrejon. Toni Leisner aus meiner Sicht schon so einer der zweikampfstärksten Abwehrspieler der zweiten Liga, im Kopfball quasi unbesiegt. Und Marc Torrejon halt einerseits auf der linken Verteidigerposition als Rechtsfuß ein bisschen schwach und dann halt nicht so das Geschwindigkeitsmonster, ansonsten aber auch ein seriöser Verteidiger, aber hat ab und zu kleine Wehwehchen und ich klopfe jetzt hier schon mal auf Holz, dass er sich nicht verletzt. Das war jetzt nicht so eine glückliche Transferpolitik, muss man freundlich zu sagen.
Okay, du hast die Aufstiegsthematik angesprochen. Union wurde ja vor der Saison von vielen in diesen Kreis gerückt. Das ist ja auch völlig zu Recht, wenn man sich den Kader anguckt. Er ist ja mit
vom Verein selbst. Das war das Ziel des Vereins. Also das muss man gar nicht herumdrucksen. Also der Verein möchte aufsteigen.
Okay, ja, also aber auch die externe Wahrnehmung war ja eine, okay, Union hat auf jeden Fall den Kader, um das schaffen zu können. Dann verlief es, wie gesagt, ja eine Zeit lang eigentlich auch ganz gut nach dieser Durststrecke zwischendrin. Du hast es angesprochen. Jetzt ist man aktuell 7 Punkte hinter dem Relegationsplatz, egal wie Düsseldorf sich jetzt heute da präsentieren wird. Dazwischen stehen mit Ingolstadt, mit Duisburg und Sandhausen noch 3 weitere Mannschaften. Ja, wie ist es denn nun in Berlin? Man hat ja auch nach dem Trainerwechsel gesagt, okay, wir wollen aufsteigen. Der Trend ist nicht unbedingt der Freund der Berliner. Gehen da vielleicht jetzt auch die Ansichten bei den Fans und im Verein mittlerweile auseinander, dass man sich bei den Fans vielleicht schon so ein bisschen abgefunden hat, okay, womöglich wird es diese Saison doch nichts und der Verein weiterhin klar an diesem Ziel festhält?
Ich würde sogar sagen, dass es den überwiegenden Teil der Fans, die sich jedenfalls irgendwie so äußern, gar nicht so unrecht ist, in der zweiten Liga zu bleiben, weil es einfach auch bequem ist und angenehm und insgesamt viel, klingt jetzt blöd, aber kulturell fühlt man sich der zweiten Liga eher verbunden als der Bundesliga, um es mal so zu sagen. Die Fremden haben eher viel gefremdet mit diesen Aufstiegssachen und jetzt könnten wir aufsteigen, oh, müssen wir aufsteigen, oh, der Verein will aufsteigen, uns ist das zu schnell. Ich glaube, da sind gerade, wie gesagt, die Leute, die sich irgendwie äußern, finden das irgendwie jetzt nicht so schlimm. Von Vereinsseite ist es so, dass man von diesem ganz klaren Zielaufstieg so ein bisschen abgerückt ist, weil man natürlich auch die Realitäten erkennen kann. Und 7 Punkte sind halt jetzt auch nicht wenig und es ist halt auch nur der Relegationsplatz dann natürlich. Und die muss man erstmal aufholen. Das ist schwierig, wenn man 2 so lange Durststrecken in einer Saison hat. Das kann man sich eigentlich nicht leisten. Normalerweise ist der Zug da abgefahren und deswegen ist die offizielle Sprachregelung, ja, wenn man aufsteigen kann, dann wird man es mitnehmen. Ansonsten ist es jetzt auch kein Muss mehr. Es geht eher darum, das neue Spielsystem unter dem neuen Trainer André Hofschneider zu etablieren, der ja von diesem 4-3-3 und der krassen Orientierung auf Gegenpressing ja abgerückt ist, auf ein 4-4-2 mit Raute und halt mehr Ballbesitzorientierung, um es mal so zu sagen. Und das wird man jetzt sehen. Ich glaube, die schauen mal, wie weit sie jetzt kommen, also wie schnell sie halt auch ordentliche Ergebnisse einfahren können. Jetzt waren das 3 Spiele unter André Hofschneider, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden und aber halt erst 1 Spiel mit quasi dem neuen System. Hofschneider hat erstmal 2 Spiele noch mit dem alten gespielt. Ja, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, außer es ist, solange rechnerisch noch was geht. Aber Union hat jetzt Kiel, dann jetzt Nürnberg, als nächstes Düsseldorf vor der Brust. Ich denke, danach ist schon relativ klar, wo es lang geht.
Ja, auf jeden Fall der Spielplan so ein bisschen umgedreht wie in Nürnberg, wo man ja, ja die anderen beiden, die da oben mitspielen, ganz am Ende bekommt. Bekommt Union quasi jetzt alle am Anfang. Ja, danach ist man auf jeden Fall schlauer. Du hast es angesprochen, erst ein Spiel mit dem neuen System, hast du auch eingangs gesagt, man ist da jetzt nicht so richtig schlauer geworden. Wie war denn die Wintervorbereitung im Allgemeinen? Hast du so vom Verein das Gefühl gehabt, dass das Feedback auch eins ist, das sehr positiv ist, dass man da einen Schritt nach vorne gemacht hat, oder war das auch eher alles so ein bisschen abwartend?
Ach, das ist tatsächlich schwierig zu beurteilen. Also, weil man hört halt das, was man halt nach Trainerwechsel immer hört. Wir haben dann viele Einzelgespräche geführt, haben gut trainiert, es wurde positiv aufgenommen. Ja, all das ist ja bei jedem Verein das Gleiche. Und da bildet Union auch keine Ausnahme. Was nicht zu sehen war, ist halt auch in den Testspielen jetzt nicht. Es gab ja noch vor dem Kiel-Spiel ein Testspiel gegen Ingolstadt, schön im Schneegestöber in Brandenburg. Waren 1:1. Da war jetzt nicht zu sehen, dass Union jetzt mit dem neuen System massiv sicherer steht. Das ist aber auch aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so einfach, weil erstens 4-4-2 mit Raute so ein paar andere Aufgabenverteilungen gerade im Mittelfeld hat oder halt so die Abrückung, das Abrücken von den reinen Flügelstürmern, die man vorher hatte. Das muss erstmal auch geübt werden und dazu war die Vorbereitungszeit tatsächlich sehr kurz. Und dann sind es ja immer noch die gleichen Spieler wie vorher. Also, die sind gut, individuell sind sie gut. Ich glaube auch, die individuelle Qualität von Union ist wirklich top für die zweite Liga aktuell. Aber die Balance stimmt aus meiner Sicht so nicht ganz. Also, das heißt, ich sage immer, die Offensive kann kaum laufen vor Kraft. In der Defensive, also gerade so, also das Zentrum der Sechser und die beiden Innenverteidiger. Nun ja, aber man hat den Torwart gewechselt. Von Jakob Busk, der vorher die Nummer 1 war, jetzt zu Daniel Mesenhöhler. Aus meiner Sicht ist das halt eine Entscheidung, bei der der Trainer kein Risiko eingehen musste, weil beide aus meiner Sicht ähnlich gut sind. Das heißt, da gibt es keinen großen Leistungsunterschied zwischen beiden. Seit beide da sind, liefern die sich immer ein enges Duell. Letzte Saison war es halt so, dass Mesenhöhler auch in der Rückrunde zum Stammtorhüter wurde, nachdem sich Busk mal für 3 Wochen verletzt hatte. Und dann nicht mehr zurück durfte. Und im Sommer hat Jens Keller dann wieder auf Busk gewechselt und jetzt ist dann halt wieder Mesenhöhler. Das war vielleicht eine Chance für den Trainer, mal ein personelles Zeichen zu setzen, was er halt in anderen Mannschaftsteilen nicht setzen konnte, weil er halt meinetwegen in der Defensive da gar nicht die Option hat.
Optionen in der Offensive braucht man ja eigentlich nicht so richtig. Man hat mit Skripski und mit Polter zwei der treffsicheren ja, Stürmer in der Liga. Hat dazu dann lustigerweise, ich glaube, mit Trimmel einen der ja, offensivstärksten Außenverteidiger. Ich glaube, 8 Vorlagen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege.
Vor allem durch Standards, muss ich gleich mal dazu sagen. Also, weil das halt immer, ich habe mich auch gewundert und heute im Podcast haben wir festgestellt, das ist durch Standards. Also, der tritt halt die Ecken und die meisten Freistöße und deswegen hat er die auch viele Torvorlagen. Es wäre sonst für einen Außenverteidiger tatsächlich sensationell viel.
Ja, interessant. Lustigerweise ja auch in Nürnberg der Fall. Enrico Valentini, ebenfalls ja Rechtsverteidiger, hat, glaube ich, 5 oder 6 Vorlagen gegeben, alle durch Standards, außer einen, glaube ich. Also wieder so eine kleine Parallele. Dazu hat man ja mit Gogia noch jemanden auf der Bank sitzen, der ja, ja die Rekordablöse dann in die Dynamo-Kasse im Sommer gespült hatte. Ja, wie gesagt, wir hatten es ja schon so ein bisschen herausgearbeitet. Der Kader, erstmal so rein vom Personal, klingt er halt. Ja, wirklich top. Was erwartest du denn jetzt gegen Nürnberg für ein Spiel?
Das ist eine total fiese Frage, weil ich habe so viele Spiele von Union gegen Nürnberg gesehen und selbst wenn ich dachte, wow, Union führt zur Halbzeit 2-0, bam, gab es den 6-2 noch oder so, ja. Also, oder ja, also Freak-Sachen, ja. Union führt 3-1, es geht noch 3-3 aus und ja, Hinspiel war jetzt auch nicht so mit, was war es, ausgerechnet letzte Minute oder sowas. Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass ein total langweiliges 1-0 für Union wird und man irgendwann mal in Führung geht und das dann ruhig runterspielt. Aber das ist im Moment noch nicht so der Fall. Deswegen ist es halt wahrscheinlich auch nur ein Traum. Ich glaube, es wird relativ spannend. Es wird für Union darum gehen, halt in Abschlusssituationen zu kommen. Sehr zügig. Und bloß weil sie jetzt mehr Ballbesitzorientierung spielen, heißt das nicht, dass sie kein Gegenpressing drin haben. Das werden sie weitermachen. Und gerade mit Skripski und Hedlund gibt es halt wirklich zwei sehr schnelle Stürmer. Hedlund spielt jetzt halt da im Mittelfeld so eine Halbposition in dieser Raute. Da bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Das kann ihm vielleicht auch gut kommen. Aber es kann halt auch passieren, das habe ich in Kiel gesehen, deswegen sage ich, man weiß es nicht richtig, dass sie auch mal wieder in diese 4-3-3-Grundordnung fallen und dann als reine Flügelspieler, obwohl das halt in so einem Rautensystem gar nicht so drin ist, agieren. Und da bin ich tatsächlich super gespannt. Also, und ich bin vor allem auch gespannt, wie sie halt so die defensive Staffelung hinbekommen und gerade diese Anfälligkeit über die Außen vielleicht mal abstellen können.
Ja, dann sind wir gespannt. Du hast es angesprochen, es waren oftmals verrückte Spiele zwischen Nürnberg und Union. Und ja, mal sehen, vielleicht kommt am Freitag ein weiteres hinzu. Vielen Dank, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast und in aller Kürze doch sehr ausführlich die Situation bei Union Berlin beleuchtet hast. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, abonniert das Textilvergehen und lauscht auch dem Union-Podcast. Ansonsten noch der Hinweis auf die Hörerumfrage bei meinsportradio.de. Die läuft noch bis zum 31. Januar. Lasst uns wissen, was ihr gut und was ihr schlecht findet, damit wir immer besser werden können. Das war's mit dem Gegnergespräch für diese Woche. Wir sind dann nächste Woche wieder da mit einem Fan, der das, ja, aus Aue, von Erzgebirge Aue, so wird's ein Schuh. Und wir sind dann natürlich auch noch mit der Analyse der Auftaktbegegnung nach der Winterpause gegen Regensburg für euch da. Das war es aber erstmal mit dem Gegnergespräch hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.